SRF 3 Input Podcast.
Wenn ihr jetzt gerade im Auto unterwegs sind und an einem Autostöppler begegnet, würdet ihr den dann mitnehmen? Oder würdet ihr jemandem, den ihr noch nicht kennt, 50 Franken ausleihen? Kommt wahrscheinlich in beiden Fällen darauf an, ob die Person einen vertrauenswürdigen Eindruck macht. So generell scheint das in der Schweiz noch häufig der Fall zu sein. Die Schweizer vertrauen Fremden nämlich häufiger als in den meisten anderen europäischen Ländern. Das hat eine repräsentative Umfrage von Schweizer Radio und Fernsehen im Rahmen von der SRF-Risikowoche jetzt gerade gezeigt. Die Resultate, die sind erfreulich, weil
die ganze Marktwirtschaft beruht darauf, dass ich Fremden vertrauen kann. Weil wenn ich nur tauschen würde innerhalb meiner Familie, da würde nicht viel getauscht werden. Ja.
Ohne Vertrauen kein erfolgreiches Geschäft. Warum das so ist, gehört ihr jetzt im Input. Am Mikrofon Christian Flückiger.
Ja, das Vertrauensproblem durchzieht eigentlich die gesamte Wirtschaftsgeschichte. Man kann fast sagen, seit die Menschen sesshaft wurden oder handelten.
Man ist zu sympathischeren Gesichtern, also zu positive Emotionen auslösenden Gesichtern, hat man mehr Vertrauen und man ist auch altruistischer. Man ist bereit, ihnen mehr zu geben.
Viel mehr als das Vertrauen gegenüber Fremden zeigt sich in der Schweiz sehr hohes Vertrauen in Institutionen.
Gute Institutionen sind immer auch Institutionen, die gutes Verhalten belohnen und schlechtes Verhalten bestrafen.
Wie wissen Sie, dass Sie den Garagist nicht über den Tisch zieht und sagt, das und das ist noch kaputt, obwohl es vielleicht gar nicht kaputt ist?
Überhaupt nicht. Es ist nur eine Vertrauenssache. Und ich denke, wir haben einen flotten Garagist, aber wissen tun es nicht.
Ist der Ruf erstmal ruiniert, dann ist es außerordentlich schwierig, den wieder aufzubauen. Also wenn man Vertrauen hat, sollte man das nicht leichtfertig verspielen.
Wer sein Auto in Service bringt, vertraut darauf, dass ihn der Garagist nicht über den Tisch zieht. Wer via Internetversandhandel ein paar Socken oder auf eBay einen Fotoapparat kauft, der vertraut darauf, dass der Verkäufer die Sachen auch liefert. Und wer in einem Staat lebt, wo Recht und Ordnung demokratisch und fair durchgesetzt werden, der vertraut darauf, dass der Betrüger das Handwerk geleitet wird. Vertrauen heisst aber immer auch ein Risiko eingehen. Der, der Vertrauen gibt, sitzt nämlich im ersten Moment immer am kürzeren Hebel als der, der das Vertrauen überkommt. Warum er trotzdem vertraut und wie das Risiko vom Vertrauen in der modernen Gesellschaft abgesichert wird, das schauen wir in der nächsten Stunde an. Fangen wir mit einem kleinen Experiment auf der Strasse an.
Wenn jetzt dich jemand anhält um 50 Franken, aber er würde keine Sicherheit wie irgendwie Identitätskarten oder so geben können, würdest du ihm die 50 Franken geben?
Kommt auf die Person drauf an.
Wie müsste denn die Person sein, damit ihm das Geld gibt?
Ja, einfach Sympathie und seriös. Wenn jemand einem seriös denkt und er eine Sympathie hat, dann kann man auch mal sagen, ja gut. Und dann sieht man das Geld auch nicht so als verloren, wieder, wenn er einem schon von Anfang an so kurios wirkt, dann ja, lieber nicht.
Dann gibt es nicht.
Warum nicht?
Ja, weil es irgendwie komische Maschen ist, wenn man so fragt.
Und wenn er jetzt eine Idee hat, wo er da wird zur Sicherheit geben?
Dann kommt es auf die Person drauf an, ob sie mir sympathisch ist oder nicht.
Das habe ich auch schon gemacht, aber nicht 50 Franken und ich habe es dann tatsächlich zurückbekommen.
Es kommt darauf an, wie er aussieht wahrscheinlich.
Wie müsste er aussehen?
Auf jeden Fall vertrauenswürdig und einfach nett.
Also einfach irgendjemandem würden die meisten Leute in dieser Strassenumfrage nicht 50 Franken ausleihen. Wenn die Person aber sympathisch ist oder eben vertrauenswürdig aussieht, dann schon eher. Mindestens sagen das die Leute auf der Strasse. Ob es auch stimmt, das finden wir jetzt gerade raus. Dazu müssen wir aber ein bisschen ausholen. Beantworten wir zuerst die Frage, ob die Menschen wirklich jemandem Geld ausleihen, das sie nicht kennen. Dieser Frage ist der Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr von der Uni Zürich nachgegangen. Dazu hat er ein Experiment gemacht, ein sogenanntes Vertrauensspiel.
Beim Vertrauensspiel wird praktisch ein Schritt für Schritt ablaufender Tausch abgebildet. Und das geht so, dass zwei Experimentteilnehmer eingeladen werden, die sich nicht kennen, die sich auch nie sehen, die anonym bleiben. Und beide bekommen 10 Franken. Und wir bezeichnen die jetzt mit A und B. Und der A kann nun beliebig viel seiner 10 Franken an den B senden, per Computer. Und auf dem Weg zum B verdreifacht sich der Betrag. Der B hat also dann, wenn er zum Beispiel jetzt 10 gesendet bekommt, diese 30 Franken, die er bekommt, durch die Verdreifachung und seine ursprünglichen 10, also 40. Und der A hat nichts in diesem Augenblick. Und jetzt kann der B dann beliebig viel zurücksenden. Und beim Zurücksenden ist es, jeder Franken bleibt ein Franken. Ja.
Wichtig zum Wissen ist, dass bei dem Vertrauensspiel zwischen A und B nur einmal Geld hin und her geht. Es gibt also nur eine Runde, ein Tausch. Was man weiss, ist, dass sich Teilnehmer bei dem Experiment anders verhalten, als es die klassische Wirtschaftstheorie voraussagt. Rein vernunftsmässig gesehen müsste nämlich der B das Geld, das er überkommt, für sich behalten. Dann hat er den grössten Gewinn. Weil sich das der A aber ausmalen kann, gibt das Geld gar nicht erst. So mindestens geht die klassische Theorie. Die Experimente dazu, die haben aber ganz ein anderes Verhalten gezeigt.
Man weiss jetzt aus sehr vielen Untersuchungen, dass das Vertrauen sehr hoch ist, obwohl es keine Garantie in diesem Vertrauensspiel gibt, dass der B irgendetwas zurückbezahlt. Man vertraut eigentlich nur auf den Altruismus des B, weil der könnte die ganzen 40 Franken behalten. Und tatsächlich ist es aber so, dass viele Bs etwas zurückgeben und viele Probanden in der Rolle von Teilnehmer A Geld senden.
Das heisst also, dass die Menschen eben nicht nur völlig eigennützig handeln, sondern dass sie soziale Wesen sind, Wesen, die einander vertrauen. Und sie vertrauen sich sogar noch mehr, wenn sie es gegenüber sympathisch finden. Das hat der Ernst Fehr in einem weiteren Experiment mit dem Vertrauensspiel nachgewiesen. Die Studie dazu ist noch nicht veröffentlicht.
Was wir jetzt hier gemacht haben bei diesem Experiment, ist, dass wir dem A und dem B ein Gesicht gegeben haben. Wir haben die fotografiert und haben dann die Gesichter entweder, wir nennen das hinauf oder herabreguliert. Und Sie sehen das hier, das ist jetzt ein hinauf modifiziertes Gesicht, das ist ein bisschen wärmer. Ja? Und ein herab modifiziertes Gesicht, das ist ein bisschen kühler.
Also die Unterschiede zwischen den Bildern, die sind recht subtil. Bei einem aufmodifizierten Gesicht schauen die Augen freundlicher, die Lippen sind ein bisschen voller, die Maulwinkel gehen eher nach oben. Bei einem abmodifizierten Gesicht ist der Blick ein bisschen stierer, die Maulwinkel gehen eher nach oben, die Lippen sind ein bisschen schmaler. Wie die verschiedenen Gesichter genau aussehen, könnt ihr übrigens auf srf3.ch nachschauen.
Was man eben sieht, ist, dass die Gesichter kommunizieren offensichtlich mehr oder weniger Vertrauenswürdigkeit. Und das ist ja auch im Volksmund verankert. Die Leute sagen ja, dem kann man nicht vertrauen oder der schaut aus wie ein Winkeladvokat. Und wir konnten eben auch zeigen, dass wenn man so ein hinaufmodifiziertes Gesicht bekommt, sozusagen wenn der Partner ein Gesicht hat, das ein bisschen in die Richtung Vertrauenswürdigkeit geändert wurde, dann vertrauen die mehr, senden die mehr Geld.
Aufmodifizieren kann man auch umschreiben mit «ein Gesicht sympathischer machen», aber modifizieren entsprechend weniger sympathisch machen. Mit dem Experiment hat der Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr quasi im Labor bewiesen, was die Leute bei meiner Strassenumfrage vorher einfach einmal behauptet haben. Nämlich, dass sie einer sympathischen Person eher würden Geld geben.
Man ist zu sympathischeren Gesichtern, also zu warmen, aber positive Emotionen auslösenden Gesichtern hat man mehr Vertrauen und man ist auch altruistischer. Man ist bereit, ihnen mehr zu geben.
Was man aus dem Experiment aber auch weiss, in Tat und Wort handeln Menschen mit sympathischen Gesichtern nicht weniger uneigennützig als Menschen mit unsympathischen Gesichtern.
Die Korrelation ist genau null. Das heisst, diese vertrauenswürdigen Gesichter sind überhaupt nicht faktisch vertrauenswürdig. Die Menschen, die hinter diesen Gesichtern sind, die sind überhaupt nicht vertrauenswürdiger.
Was heisst das jetzt? Heisst das jetzt, dass man das nächste Mal auch jemandem, der nicht sympathisch ist, kann 50 Franken ausleihen und die Chance, dass man das Geld wieder zurückbekommt, gleich hoch ist wie bei jemandem, der einem sympathisch ist? So weit würde Ernst Fehr dann doch nicht gehen. Die Situation im Labor, die ist eben nicht die gleiche wie im realen Leben.
Im realen Leben, da sehe ich die Bewegung des Gesichtes, ich sehe die Emotionen live, ich sehe all die vielen kleinen Details und das ist viel informativer als nur ein Bild. Und dass wir glauben, aus den Gesichtern Vertrauenswürdigkeit herauslesen zu können, das hat vielleicht damit zu tun, dass wir es faktisch im Leben ja vielleicht auch können. im Schnitt. Ja? Weil wir sehen ja nie nur ein Bild des anderen, wir sehen ja immer den anderen in Action, in Live sozusagen, die Emotionen, die zum Ausdruck kommen und so weiter.
Sympathie spielt also eine Rolle bei der Frage, wie viel Vertrauen man jemandem entgegenbringt. Das ist so. Sympathie allein reicht aber noch lange nicht in allen Fällen, um Vertrauen zu schaffen. Denken wir an Partnersuche. Dort reicht ein bisschen gegenseitige Sympathie nicht, um Vertrauen zu schaffen. Gerade wenn sich zwei Menschen erst kennengelernt haben, noch keine Erfahrungen miteinander gesammelt haben und darum auch nicht können sicher sein, was der andere für Absichten hat.
Da haben sie auch einige, die nur einmalig interessiert sind, und einige, die längerfristige Bindungen möchten. Da haben sie ganz exakt das Vertrauensproblem. Übrigens, eine Lösung ist da, dass Vorleistungen gemacht werden. Wer einen teuren Brillantring schenkt, der signalisiert damit zumindest, dass er also vertrauenswürdig ist und nicht nur an einer einmaligen One-Night-Stand interessiert ist, sondern an einer längerfristigen Beziehung. Deswegen haben sich solche kulturellen Sitten auch eingerichtet worden.
Sagt dazu der Andreas Diekmann, Soziologieprofessor an der ETH Zürich. Vertrauen in Beziehungen kann also durch teure Geschenke geschaffen werden, so unromantisch das auch tönt. Und natürlich schafft auch die wiederholte Begegnung mit dem anderen Vertrauen. Das läuft in der Liebe gleich wie in der Geschäftswelt.
Eine Methode ist ja auch, dass man sich, wenn man sich immer wieder begegnet und wieder erneute Geschäfte macht, dann ist das Vertrauensproblem entschärft.
Geschäftsmänner gehen im Gegensatz zu Liebespaar aber auch Beziehungen mit Leuten ein, die sie gar nicht wirklich treffen. Es gibt keine direkte Begegnung, die in dem Fall Vertrauen schaffen könnte. Und teure Geschenke, die das Vertrauen erkaufen, sind auch eher verpönt. Was also machen, wenn sich Verkäufer und Käufer gar nicht treffen, weil zum Beispiel ein Zwischenhändler eingeschaltet ist? Dann muss ein anderes Vertrauenssystem erfunden werden. Eins, das sicherstellt, dass der Verkäufer einem Zwischenhändler eben wieder vertrauen kann. Der Soziologe Andreas Diekmann erklärt es anhand von einem historischen Beispiel.
Ein berühmtes Beispiel aus der Wirtschaftsgeschichte sind die maghrebinischen Händler im Mittelmeer, die also jetzt etwa mit Marokko, Tunesien Handel trieben. Dort gab es die Auftraggeber, auch hier die Treugeber, kann man sagen, die jetzt ihre Waren verkaufen wollten. Und die Kapitäne, das waren die Treuhänder, die jetzt die Waren verschifften, sagen wir, in den Maghreb, nach Marokko. Nur konnten ja diese Treuhänder konnten ja immer ihren Treugeber betrügen. Sie konnten etwa vortäuschen, dass sie nur geringe Preise erzielt haben, obwohl sie höhere tatsächlich erzielt haben und die Differenz einstreichen. Wer kann das dann nachweisen? Sodass eigentlich die Treugeber immer vertrauen mussten. Aber so naiv waren sie nicht. Sie bauten ein System auf der gegenseitigen Kontrolle. Es war eine Art Institution, dass nämlich die Angehörigen dieser Kaufmannschaft sich gegenseitig berichteten, was passierte, ob dort Betrügereien vorgekommen sind. Und wenn so etwas entdeckt wurde, dann war die Person, die wurde ausgeschlossen. Das vernichtete die Existenz. Also hatten diese Treuhände, sagen wir, der Kapitän eines Schiffs, der hatte auch eben eine Reputation für Ehrlichkeit. Und im eigenen Interesse baute er diese Reputation auf, um weiter Karriere, Handel und Vermögen zu machen. Es war auch ein sehr ausgeklügeltes System unter den damaligen Bedingungen.
Zwischenhändler haben sich also in dem Beispiel gegenseitig auf die Finger geschaut und so Vertrauen in ihre Zunft geschaffen. Eine andere Möglichkeit zum Vertrauen zu schaffen ist, dass eine Organisation so etwas wie ein Gütesiegel ausstellt, das dann bescheinigt, dass man vertrauenswürdig ist. Der deutsche Soziologe Max Weber hat diese Art von Vertrauensbildung so um 1900 herum bei religiösen Sekten in Amerika beobachtet.
Er beobachtete dort eine Taufe, also bei Erwachsenen, bei Baptisten. Und dann sagen ihm die Leute, ja, wenn diese Person da jetzt getauft wird, dann ist sie ein gemachter Mann. Und es ist einfach so, dass die Aufnahme in diese Kirche quasi eine Garantie gibt, auch für geschäftliche Beziehungen. Man weiß, wenn jemand dieser Gruppe angehört, dann ist er vertrauenswürdig und man vertraut ihm sein Kapital, sein Geld an. Er hat dadurch eine sehr hohe Reputation gewonnen, auch in, wenn er jetzt in andere Gemeinden kommt, quer über Amerika und seine Waren verkauft, dann vertraut man ihm als Mitglied dieser Sekte, denn er würde seine Reputation verlieren, ausgestoßen werden wiederum, wenn er jetzt das Vertrauen missbrauchen würde. Insofern hatten die Sekten eine wirtschaftlich erhebliche Bedeutung und es war für Geschäftsleute sehr wichtig, den protestantischen Sekten dort anzugehören, aus rein wirtschaftlichen Interessen.
Und andererseits hat denn zum Beispiel ein Arzt gewusst, dass, wenn er einen Baptist behandelt, er auch sicher zu seinem Geld kommt, einfach weil Baptisten als vertrauenswürdig gelten. Früher haben religiöse Glaubensgemeinschaften für die Vertrauenswürdigkeit von ihren Mitgliedern garantiert. Heutzutage hat die Rolle mehr und mehr der Staat mit seinen Institutionen übernommen. Im Fall der Schweiz macht es den Staat sogar besser als in den meisten anderen europäischen Ländern. Warum das so ist, gerade nach C2C down the road.
Vertrauen ist wie ein Schmiermittel, ja, in der Gesellschaft.
Generell findet etwa 40% der Schweizerinnen und Schweizer, man könne anderen Menschen vertrauen. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage von Schweizer Radio und Fernsehen. 40%, das ist ein höherer Wert. Höher als in unseren Nachbarländern Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich. 40%, das ist so hoch wie sonst zu Europa nur noch in den skandinavischen Ländern. Das ist gut, vor allem für die Wirtschaft, sagt der Soziologe Andreas Diekmann von der ETH Zürich.
Es gab eine bemerkenswerte Studie in den 90er Jahren, die zeigte, dass je höher die Vertrauenswerte, also Vertrauen in Fremde in einem Land war, umso höher war das wirtschaftliche Wachstum. Und dieser Zusammenhang zwischen Vertrauen und Wirtschaft, das hat dann auch die Ökonomen alarmiert und sie haben sich dann für diese ganzen Untersuchungen stark interessiert.
Einer von diesen Ökonomen ist der Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr von der Uni Zürich. Nicht zuletzt dank seinen Untersuchungen weiss man heute, das Vertrauen in die anderen Menschen ist immer dann hoch, wenn man auch Vertrauen in den Staat hat. Im Fall von der Schweiz erklärt Ernst Fehr das höhere Vertrauen so.
Ich meine, was wir in der Schweiz haben, ist ein Institutionengefüge, das eben Vertrauenswürdigkeit erzeugt. In der Schweiz haben wir Institutionen, auf die man sich verlassen kann. Wir haben wenig Korruption, wir haben wohl funktionierende Gerichte und das schafft alles Vertrauen. Wir haben einen politischen, sehr partizipativen politischen Prozess. Das heißt, wir haben ganz viele Institutionen, die vertrauenswürdiges Verhalten erzeugen und in einer Gesellschaft, in der die meisten vertrauenswürdig handeln, weil die Anreize dazu da sind. Da ist natürlich dann auch das Vertrauen da. Was meistens übersehen wird in der ganzen Vertrauensdebatte, ist, dass Vertrauen im Grunde dort existiert, wo es rational ist, zu vertrauen.
Wer in einem Staat lebt, wo Recht und Ordnung verlässlich durchgesetzt werden, der verhält sich auch eher gesetzeskonform. Ganz einfach, weil sich Verbrechen nicht lohnt. Darum kann man auch in so einem Staat fremden Menschen eher vertrauen. Hankerum ist es kein Wunder, wenn vor allem in den osteuropäischen Ländern die Vertrauenswerte vergleichsweise tief sind, erklärt der Soziologieprofessor Andreas Diekmann.
Osteuropa ist natürlich die Transformationsländer, die aus dem jetzt die postsowjetischen, aus dem postsowjetischen Einflussbereich. Da zeigt sich eigentlich durch die Bank und auch Russland selbst, die baltischen Staaten, Polen und so fort, sie finden dort überall relativ niedrige Vertrauenswerte. Und auch das ist verständlich, dass ja erstmal die Institutionen im Aufbau sind, ein geregeltes, rechtssicheres Wirtschaftsleben aufgebaut werden musste. Am Anfang auch sehr viele Banken- und Versicherungsbankenskandale waren, wo Leute betrogen wurden, sodass hier verständlich ist, dass die Vertrauenswerte gerade in Fremde relativ gering sind.
Auch in südeuropäischen Ländern haben die Menschen vergleichsweise wenig Vertrauen in andere. Zum Beispiel in Italien.
Italien ist ein Land, wo Familien eine große Rolle spielen. Sie sehen auch, dass es sehr viele Familienbetriebe gibt, viel mehr als in anderen Ländern. Selbst größere Konzerne wie Fiat oder Benetton, Familienbetriebe. Und in familialen Gesellschaften, würde ich sagen, finden Sie dann auch geringere Werte von Vertrauen gegenüber Fremden, aber hohes Vertrauen innerhalb der Familie.
Irgendjemandem muss man ja können vertrauen, zum erfolgreich geschäften. Und wenn der Staat eben kein Vertrauen schafft, dann zieht man sich halt stärker auf Familie zurück.
Man ist sozusagen zurückgeworfen auf seine eigene Verwandtschaft und auf die Blutsbande, die ja in der Evolution des Menschen immer schon eine große Rolle gespielt hat. Aber der Weg von einer vormodernen Gesellschaft in eine moderne Gesellschaft ist gerade dadurch ausgezeichnet, dass sich verallgemeinertes Vertrauen herausbildet. Dass ich nicht nur meinem Bruder vertrauen kann und meiner Schwester und meinen Verwandten, sondern dass ich auch Fremden vertrauen kann. Ich meine, die ganze Marktwirtschaft beruht darauf, dass ich Fremden vertrauen kann. Weil wenn ich nur tauschen würde innerhalb meiner Familie, da würde nicht viel getauscht werden. Ja.
Zum erfolgreich Geschäften braucht es Vertrauen. Das Vertrauen kann der Staat mit seinen Institutionen fördern. Macht das nicht, vertraut man halt eher auf Familie. Aber weder der Staat noch die Familie können es überall sein. Was macht man also, wenn man zum Beispiel im Internet etwas kaufen will? Wie kann man dort darauf vertrauen, dass das Handy, das man auf eBay oder Ricardo ersteigert und im Voraus gezahlt hat, auch wirklich bei einem ankommt?
Bei Internet-Auktionen, bei eBay beispielsweise, ist ja das Vertrauensproblem nochmals verschärft, weil völlig anonyme Akteure miteinander handeln, die auch noch nicht einmal mit Klarnamen erscheinen müssen. Und sie kaufen etwa ein Gerät, das durchaus einen hohen Preis hat, also etwa ein Mobiltelefon für 500 Franken. Das sind ja nennenswerte Beträge. Und trotzdem vertrauen viele auf dieses Geschäft. Und eigentlich von der, sagen wir, strikten ökonomischen Theorie her, müsste man eigentlich erwarten, dass solche Märkte zusammenbrechen, weil der Betrug dann endemisch werden würde.
Beim Kaufen und Verkaufen im Internet gibt es laut dem Soziologen Andreas Diekmann prinzipiell ein Vertrauensproblem. Käufer und Verkäufer kennen sich nicht. Der Staat, der ist weit weg. Der Normalfall ist komplette Anonymität. Wie soll man da also einem anderen vertrauen? Ganz einfach, indem auf Auktionsplattformen wie eBay oder Ricardo sich Käufer und Verkäufer gegenseitig bewerten.
Die Verkäufer haben Reputationspunkte, wenn die Käufer nach erfolgtem Geschäft bewerten die Verkäufer. Dadurch sammeln gute kooperative Verkäufer Reputation. Und diese Reputationspunkte zeigen, dass in der Vergangenheit der Verkäufer ordentlich gehandelt hat. Umgekehrt hat der Verkäufer ein Interesse, ordentlich zu handeln, weil er dann ja mehr Reputationspunkte erntet. Also selbst wenn er ein potenzieller Betrüger ist, ist es für ihn klug, sich ehrlich zu verhalten, weil honesty pays. Denn in diesem Fall wird selbst jemand, der betrügerische Neigungen hat, besser ehrlich fahren, weil er dann mehr Reputationspunkte gewinnt und gute Geschäfte machen kann. Eigentlich ein sehr gut ausgeklügeltes System, das mit einfachen Mitteln Kooperation erzielen kann und dadurch überhaupt Märkte entstehen können, expandieren können, die sonst kollabieren würden.
System, wo der Ruf vom Verkäufer aus den Bewertungen der Käufer erstellt, schafft also Vertrauen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man sich darauf verlässt, dass die Bewertungen nicht gefälscht sind.
Das ist dann ein Problem, wo es durchaus Manipulations- und Betrugsmöglichkeiten gibt. Es kann sich jemand eine Fake-Reputation aufbauen, ein Hochstapler, so wie aber auch im nicht-digitalen Leben. Also ein Trick ist natürlich, dass jemand viele kleine Geschäfte macht und, was weiß ich, 100-mal Kaugummi verkauft und sich dafür von Freunden etwa gute Ratings besorgt und dann hinterher den Ferrari anbietet und dann mit dem Betrag, der gezahlt wird, dann nach Südamerika fliegt. Aber das sind sehr, sehr seltene Fälle. Weshalb sind das sehr seltene Fälle? Einmal kann man sich die ganzen Ratings ja anschauen, die Ratinggeschichte. Und zum Zweiten ist es teuer, sich eine Fake-Reputation aufzubauen, denn man muss ja ständig Gebühren an eBay dafür abführen.
Zusammenfassend kann man sagen, Vertrauen funktioniert in der Geschäftswelt nur dann, wenn man davon ausgehen kann, dass das Vertrauen auch nicht missbraucht wird. Die Ratings stehen also sozusagen als Beweis dafür, dass man dieser Person vertrauen kann. Wenn man den Geschäftspartner nicht persönlich kennenlernt, dann muss man mindestens seinem Ruf vertrauen können. Sonst schlägt man sich im Internet nicht auf das Geschäft ein.
So ist es. Im Grunde genommen passiert das ja auch in vordigitalen Zeiten, in Gemeinschaften, in Dörfern oder man kennt die Leute, man kennt den Ruf der Leute, man weiß, wie sie vorher mit anderen umgegangen sind bei Geschäften und orientiert sich daran. Und nichts anderes macht eigentlich eBay mit den Reputationspunkten. Nur, dass man auf dem Internet das noch wesentlich systematischer, vollständiger, transparenter und für alle einsehbarer machen kann.
Vertrauensproblem gibt es nicht nur im Internet. Vertrauensproblem gibt es auch überall dort, wo wir als Laie an einen Experten geraten. Zum Beispiel, wenn wir das Auto zum Service in die Garage bringen. Die meisten haben selber nicht viel Ahnung von Motoren. Darum müssen sie darauf vertrauen, dass sie den Garagist nicht übers Ohr haut. Damit das Vertrauen nicht blind ist, machen wir es ähnlich wie bei Ricardo oder eBay. Wir schauen auf den Ruf und wie er von anderen bewertet wird. Mehr dazu gerade nach Polar Trust Me. Wir gehen in dieser Stunde einem Vertrauen auf den Grund. Und was Vertrauen mit Handel, Wirtschaft und Wohlstand zu tun hat, um das zu beantworten, holen wir zuerst ein bisschen aus. Ich habe den Leuten auf der Strasse eine Frage gestellt.
Wenn du jetzt die Wahl hättest, du kommst 1'000 Franken jetzt sofort über oder 1'200 Franken in einem Jahr, was würdest du wählen?
1'000 Franken jetzt sofort.
Warum?
Ich glaube, das ist auch so die Mentalität der Schweizer, alles, was sie jetzt gerade haben können, nehmen wir es jetzt.
1'200 Franken in einem Jahr.
Und wie können Sie sicher sein, dass Sie in einem Jahr 1'200 Franken bekommen?
Naja, das Angebot steht ja, oder?
1'200 in einem Jahr.
Warum?
Weil ich es jetzt gerade im Moment nicht brauche.
1000 Franken sofort.
Warum?
Keine Ahnung, einfach spontan.
Ganz klar 1200 Franken, weil bei diesen Zinssätzen sind 1200 Franken viel mehr wert als 1000 Franken jetzt, ja.
Ja, ich würde gerne 1200 Franken wählen, weil im Moment brauche ich einfach das Geld gerade nicht.
Wenn Sie die Wahl haben, Sie kommen die entweder jetzt 1000 Franken über oder in einem Jahr 1200 Franken. Was nehmen Sie?
1000 Franken jetzt.
Warum?
Weil in einem Jahr habe ich sie schon lange vergessen.
Ich würde 1000 nehmen und schauen, das Geld irgendwie anzulegen.
Und warum würden Sie das Jahr warten?
Ja, weil in einem Jahr ist vielleicht die Inflation wieder so, dass es nur noch 500 Franken sind.
Jetzt 1000.
Warum?
Das hätte ich einfach. Ja, das hätte ich dann.
Und warum würden Sie nicht ein Jahr warten?
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es dann nicht mehr aktuell.
1000 Franken jetzt oder 1200 Franken in einem Jahr? Was das mit Vertrauen zu tun hat, auf das kommen wir wirklich zurück. Es geht nur noch einen kurzen Moment. Auf jeden Fall, die Frage, die ist nicht nur den Leuten auf der Strasse gestellt worden, die Frage, die ist auch den Leuten in der Schweiz in einer repräsentativen Umfrage von Schweizer Radio und Fernsehen gestellt worden. Was will man damit herausfinden? Der Soziologe Andreas Diekmann.
Man misst damit quasi die Geduld oder Ungeduld der Befragten. Ökonomisch gesprochen möchte man die Zeitpräferenzen messen. Wer also die 1000 sofort haben will, der hat hohe Zeitpräferenzen, ja, der ist ungeduldig und kann nicht auf die 1200 warten. Obwohl das eigentlich irrational ist, denn er verzichtet ja auf einen Zinssatz von 20%, der weit über dem Bankzins liegt.
Die Resultate von der Umfrage haben gezeigt, 49% der Schweizerinnen und Schweizer möchten 1000 Franken jetzt, 49% 1200 Franken in einem Jahr und 2% haben sich nicht entscheiden können. Leute, die eher wenig verdienen und eine eher tiefere Bildung haben, haben 1000 Franken sofort wollen. Leute mit einem höheren Einkommen und einer guten Bildung, die mögen ein Jahr warten. Die Antworten zeigen, mit dieser Frage wird eben nicht nur die Ungeduld gemessen. Die Antwort hängt auch noch von anderen Faktoren ab.
Denn wer sagt denn, dass dieser Geldbetrag dann auch ausgezahlt wird? Das ist die Vertrauenskomponente. Es kommt sogar noch eine weitere Komponente hinzu. Transaktionskosten nennt man das. Ich muss mich vielleicht darum kümmern, dass ich das Geld dann in einem Jahr bekomme. Ich muss da hinschreiben, ich muss daran denken. Und deswegen sagt man selbst, wenn man sonst eigentlich geduldig ist, sagt man trotzdem 1000 sofort, um sich das zu ersparen. Insofern ist das keine richtige Messung der ökonomischen Zeitpräferenz.
Darum ist in der Umfrage anderer Leute die Frage auch noch leicht abgeändert gestellt worden. Dort hat sie gelautet, wenn sie 1000 Franken jetzt oder wenn sie 1200 Franken zurückzahlt in einem Jahr durchs Steueramt.
Und siehe da, beim Steueramt waren es wesentlich mehr, die, man könnte so sagen, die rationale Entscheidung treffen, 1200 statt 1000. Und die Differenz von, es waren 65 versus 49, es waren 16 Prozentpunkte Differenz, zeigen eigentlich das Vertrauen an.
Wenn die Organisation oder die Person, die das Geld zurückzahlt, vertrauenswürdig ist, sind also mehr Leute bereit, ein Jahr zu warten. Das ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Vertrauen ist, wenn man mit jemandem ein Geschäft machen will. Institutionen wie Steueramt können Vertrauen schaffen. Ist neu, aber es ist so. Die persönliche Begegnung kann Vertrauen schaffen. Bewertungssysteme von Internet-Aktionsplattformen wie eBay können auch Vertrauen schaffen. Und trotzdem, es gibt immer noch einen Haufen Bereiche im Leben, wo man fast blind vertrauen müssen. Unserem Arzt zum Beispiel.
Der Arzt rät zu einer Untersuchung, sie sollen ein CT, eine Computertomographie machen, die mit hoher Strahlenbelastung verbunden ist. Vielleicht ist sie nötig, dann ist es sinnvoll, vielleicht ist sie aber auch überflüssig. Sie müssen dem Arzt vertrauen, dass er Ihnen keine unnötige weitere Diagnose, die zum Teil schädliche Folgen hat, aufschwatzt. Der Arzt hat ein Interesse, dass er mit diesen Zusatzleistungen sein Einkommen erhöhen kann, das bei der Krankenkasse abrechnen kann oder besonders bei Privatpatienten noch mehr daran verdient. Er hat also einen Interessenkonflikt zwischen dem, was eigentlich ethisch geboten ist, Genauso wie ein Verkäufer die gute Ware zu liefern oder gar keine Ware zu liefern. Eine völlig ähnliche Situation. Und Sie müssen jetzt dem Arzt vertrauen, dass er ethisch handelt und diese Dinge, die überflüssige medizinische Diagnostik, Ihnen nicht auferlegt.
Ein Dilemma tut sich vor allem dann auf, wenn man zum ersten Mal zum Arzt geht. Wie kann man einem Arzt vertrauen, den man gar nicht kennt? Wie wählt man denn seinen Arzt aus? Das wollte ich von den Leuten auf der Strasse wissen.
Auf Sympathie.
Also du schaust ihn zuerst an?
Meistens ja jetzt ein Hausarzt, den ich vertraue.
Und wie bist du auf den gekommen?
Über eine Arztpraxis, die mehrere Ärzte hat. Und dann bin ich mal zu dem gekommen und den habe ich dann behalten.
Wenn ihr zum Arzt geht, wie wählst du denn deinen Arzt aus?
Ja, vor allem durch Empfehlungen. Also, wenn ich von jemandem gehört habe, dass das sehr ein guter Arzt ist.
Der Hausarzt haben wir schon lange Familie. Und wenn es zum Spezialist geht, dann verlassen wir uns auf den Hausarzt, was er uns empfiehlt. Ja.
Der Hausarzt, dem vertraust du, weil deine Eltern dem vertrauen?
100%, ja.
Also ich habe meinen eigenen Hausarzt, zu dem, wo meine ganze Familie geht und ich auch gehe.
Zu dem gehst du, weil quasi schon dein Vater und deine Mutter aus dem gegangen sind?
Das Gewohnheitsprinzip ist dasselbe, ja. Gewohnheit.
Also durch Bekannte, die auch schon gewesen sind.
Wie lesen Sie Ihren Doktor aus?
Ja, der Hausarzt, den man einfach schon immer hat.
Und wie haben Sie den dort mal gefunden? Wissen Sie das noch?
Das ist in der Gemeinde, wo wir wohnen, ist das einfach der Einzige und darum sind wir zu dem gegangen.
Die Wahl vom Arzt stellt einem vor ein Vertrauensproblem. Genau gleich geht es einem übrigens bei der Wahl vom Garagist.
Sie gehen zu einer Autowerkstätte und der sagt, dass Sie haben da ein Problem mit der Batterie. Und dann sagt er, ja gut, da müssen auch die Lichtmaschine müssen wir jetzt mal prüfen. Und dann sind da noch andere Sachen. Wie können Sie wissen, ob das wirklich alles nötig ist? Ja, Sie müssen also vertrauen, genau hier wieder ein Kooperationsproblem, an die Expertise, aber auch, dass Sie übers Ohr gehauen werden und der sehr viele Leistungen abrechnen müsste, die überhaupt nicht nötig sind. Sie können es nicht kontrollieren.
Was also machen? Auch in dem Fall lösen die Leute, die ich auf der Straße getroffen habe, das Vertrauensproblem gleich wie beim Arzt. Sie verlassen sich auf den Ruf und auf ihre Intuition.
Also wir haben eine langjährige Beziehung zu unserem Garagist gehabt und das war ein ganz feiner Mensch gewesen. Ich glaube, mit allen Leuten, die man zu tun hat im täglichen Leben, da muss man schauen, dass die Leute das Herz am rechten Fleck haben. Ja.
Also Sie haben dem können vertrauen, weil Sie ihn schon länger gekannt haben?
Jawohl, ja.
Ist nur eine Vertrauenssache und ich denke, wir haben einen flotten Garagist, aber wissen tue ich es nicht.
Wie sind Sie denn auf den Garagist gekommen?
Also der ist gegeben durch die Marken, die wir haben. Und dann war man mal und hat gefunden, es ist ein Flotten, weil er einem nicht gerade etwas angetragen hat.
Das mit dem «nicht gerade etwas antreien» ist übrigens ein wichtiger Punkt bei der Vertrauensbildung. Das sagt der Wirtschaftsprofessor Ernst Fehr von der Uni Zürich.
Sie sind vielleicht zu Garagisten gegangen und haben gesagt, ich glaube, ich brauche X und das ist teuer. Und dann sagt er, nein, ich glaube, Sie brauchen nicht X, Sie brauchen für etwas, was viel weniger kostet. Der könnte Sie ja bestätigen und sagen, ja, ja, Sie brauchen X und man macht ein gutes Geschäft mit Ihnen. Ja. Und wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, dass der etwas getan hat, was zu seinem eigenen Nachteil war, aber ihnen genützt hat, dann erhöht das natürlich ihr Vertrauen. Ja.
Das gleiche Vertrauensproblem wie beim Arzt und beim Garagist hat man übrigens auch beim Rechtsanwalt. Bei all diesen Beispielen ist das Grundproblem nämlich das gleiche.
Der Verkäufer hat mehr Informationen, er weiß, worum es geht in dieser Sache und Sie als Klient können nur vertrauen, dass er das Vertrauen nicht missbraucht.
Der Experte weiss mehr als ich als Laie. Durch das gibt es ein Vertrauensproblem. Wenn ich den Experten nicht schon länger persönlich kenne, kann ich das Problem einmal mehr eigentlich nur über den Ruf lösen.
Man erkundigt sich, deswegen spielen soziale Netzwerke oft eine Rolle. Hast du gute Erfahrungen mit diesem Rechtsanwalt gemacht oder mit diesem Zahnarzt oder fallen die Kronen dann nach 3 Monaten wieder aus? Der Ruf ist ganz entscheidend. Was eBay systematisch auf dem Internet macht, wird hier gemacht in sozialen Netzwerken. Und das sind Mittel, um gegenzusteuern. Und was man auch beobachten kann, ist, dass die Beurteilung des Rufs mehr und mehr systematisiert wird. Denn für Ärzte, für Professoren, für Anwälte, für Krankenhäuser finden sich inzwischen ja auch Reputationspunkte. Also es geht ja auch in die Richtung, dass es immer mehr Bewertungen in diesem Bereich gibt. Man könnte fast sagen, wir sind auf dem Weg zu einer Reputationsgesellschaft.
mehr Bewertungssystem tönt jetzt zwar nach mehr Vertrauenswürdigkeit, aber gerade bei der Bewertung von Experten durch Laien ist das Ganze nicht ganz unproblematisch. Gerade wenn ein Patient zum Beispiel seinen Arzt soll bewerten.
Diese Ratingverfahren funktionieren ja nur, wenn Sie wirklich die Qualität einer Handlung einstufen können. Wenn Sie jetzt beim Arzt waren und er hat Sie nett behandelt und freundlich und hinterher fühlen sich ganz gut und Sie beurteilen Sie sehr gut, aber vielleicht hat er mehrere Kunstfehler begangen und in längerer Zeit, in längerer Frist kommen diese erst zum Vorschein. Also in diesem Fall, das ist ja alles Laien-Rating, könnte man sagen, oder Kunden-Rating. Das funktioniert in vielen Bereichen, aber es funktioniert ja nicht in allen Bereichen. In manchen Bereichen brauchen wir eben auch Experten-Rating.
Sagt der Andreas Diekmann, Soziologieprofessor an der ETH Zürich. Im Zeitalter der Reputationsgesellschaft gibt es vor allem dank dem Internet ein Haufen Bewertungssystem, wo das Vertrauen schaffen soll. Allerdings sind nicht all diese Systeme gleich gut und fälschungssicher.
Das eine ist, dass jemand ungerechtfertigterweise Ratings gibt, die so nicht zutreffen, also Rufschädigung betreibt. Das andere, dass jemand Leute anstellt, die sozusagen die Ratings hochtreiben, etwa bei Hotelbewertungen. Da kommt es vor, dass sehr viele dort falsche Angaben machen, wenn sie selbst vielleicht sogar gar nicht in diesem Hotel übernachten mussten, können Konkurrenten, können zum Beispiel andere Hoteliers schädigen. Solche Dinge passieren ja auch. Also das ist ganz wichtig, wenn wir wieder im digitalen Bereich sind, dass wir fälschungssichere Ratingsysteme haben. Das ist ganz entscheidend.
Wenn der Ruf fürs Geschäft so wichtig ist, dann ist natürlich die Versuchung zum Bescheissen nicht weit. In der Finanzbranche zum Beispiel wird der Ruf von einer Aktiengesellschaft, von einem Anlageprodukt oder von einer Bank vor allem durch die drei grossen Ratingagenturen Moody's, Fitch und Standard & Poor's bestimmt. Denen ihre Bewertungen sind aber alles andere als zuverlässig. Das hat die Finanzkrise gezeigt. Banken wie Lehman Brothers, wo viel zu hohe Risiken eingegangen sind, haben trotzdem Top-Ratings bekommen. Durch die Fehlbewertungen ist das Vertrauen in die Ratingagenturen und in die Banken generell erschüttert worden. Dass es zu solchen falschen Bewertungen gekommen ist, hat damit zu tun, wie die Bewertungen zustande kommen, sagt dazu der Soziologe Andreas Diekmann.
Ja, die Agenturen machen das Rating, Moody's, Finch und so weiter, und werden dafür von den Auftraggebern, die die Wertpapiere emittieren, auch noch bezahlt. Und das ist natürlich ein völlig ein perverser Anreiz für Rating, denn die denn Moody's hat dann ein Interesse, ein gutes Rating zu produzieren, denn sonst werden sie in Zukunft wahrscheinlich von diesem Großunternehmen keine Aufträge mehr bekommen. Das ist genau eben ein missbräuchliches Rating, das ist genau das fehlerhafte Rating, das ist so, als ob jetzt die Reputationspunkte bei eBay von den Verkäufern sozusagen selbst da hineingeschrieben werden.
Was man also bei eBay oder Ricardo völlig absurd würde finden, nämlich dass die Verkäufer sich selber bewertet oder für die eigene Bewertung zahlen, ist in der Finanzbranche gang und gäbe. Allerdings ist das nicht immer so gewesen. Angefangen hat das Finanzrating, wo in den USA im 19. Jahrhundert grosse Eisenbahnlinien gebaut worden sind. Die Industrieunternehmen haben dafür nicht nur von den Banken Geld gebraucht, sondern auch von Investoren aus der Bevölkerung. Damit die Investoren gewusst haben, ob sie den Bahnindustrieunternehmen vertrauen können, haben sie Ratingagenturen angestellt, die die Bahnindustrieunternehmen bewertet.
Da zahlten die Käufer von Wertpapieren für das Rating. Und dieser perverse Anreiz bestand nicht, sodass die Ratings in diesem Falle mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit ehrlich waren. Erst die Umstellung darauf, dass die Produzenten das Rating bezahlten, führt dazu, dass das Rating beschönt wurde. Und deswegen haben ja diese ganzen strukturierten Papiere in der Finanzkrise das AAA Super Rating bekommen. Und die Schweizer Banken kaufen die dann massenweise ein, weil ich vermute, dass die Manager selbst diese Papiere, und es gibt auch genügend Berichte darüber, überhaupt nicht selbst beurteilen, sondern die schauen, ist da AAA drauf gestempelt und dann wird das Zeug gekauft. Das war mit ein Grund, sicher nicht der einzige, aber es war mit ein Grund für die große Finanzkrise 2008.
Seither ist Vertrauen in die Finanzbranche nachhaltig erschüttert. Banken kämpfen bis heute darum, das Vertrauen wieder aufzubauen. Leicht ist es nicht.
Das ist sehr schwierig, das wissen wir alle. Also ist der Ruf erstmal ruiniert, dann ist es außerordentlich schwierig, den wieder aufzubauen. Ja, also wenn man Vertrauen hat, sollte man das nicht leichtfertig verspielen.
Das Beispiel von den Banken und Ratingagenturen zeigt exemplarisch, wie wichtig der Ruf in der heutigen Gesellschaft ist, wenn man will erfolgreich geschäften. Ohne guten Ruf kein Vertrauen und ohne Vertrauen kein Geschäft.
Die ganze Marktwirtschaft beruht darauf, dass ich Fremden vertrauen kann. Weil wenn ich nur tauschen würde innerhalb meiner Familie, da würde nicht viel getauscht werden. Ja.
Das ist Input. Vertrauen ist Geld wert. Eine Sendung im Rahmen der SRF Schwerpunktwoche zum Thema Risiko. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt ein Mail an input@srf3.ch.
Input Podcast auf SRF 3.